SWR Kultur Jazz.
Im Jazz dreht sich gerade alles um John Coltrane, der diesen Monat seinen 100. Geburtstag hätte. Noch mehr aufheben zwar im Mai um Miles Davis, ebenfalls zum 100. Heute geht es um einen Musiker aus dieser Größenklasse, der übermorgen 96 geworden wäre. Fast hätte er das noch feiern können, diesen Mai ist er gestorben. Sonny Rollins, ein Tenorsaxophon-Titan, der letzte Gigant der Bebop-Generation. Sonny Rollins hat ein riesiges Werk hinterlassen, zu groß, um ihm in 40 Minuten nur ansatzweise gerecht zu werden. Um es wenigstens ein bisschen einzugrenzen, deshalb hier ein Fokus auf die späten 50er Jahre. Allein in den Jahren 1956-57 hat Sonny Rollins 12 Alben als Bandleader gemacht. Einige davon gehören zum ewigen Kanon des Jazz. Zum Beispiel das ikonische Saxophone Colossus von 1956. Der Titel sollte später synonym für ihn selbst stehen. Das bekannteste Stück aus Saxophone Colossus war lange sowas wie Sonny Rollins' Signature Song. Ein ganz einfaches Lied, das er mit rhythmischem Feuer auflädt. St. Thomas. Thank you. St. Thomas aus Sonny Rollins berühmtem Album Saxophone Colossus von 1956. St. Thomas ist offiziell eine Komposition von Rollins, aber eigentlich ist es ein traditioneller Calypso-Song aus der Karibik, den er sich hier zu eigen gemacht hat. Für ihn auch ein Rückbezug auf familiäre Wurzeln. Seine Eltern stammen beide aus der Karibik, seine Mutter direkt von der Insel St. Thomas, und sie hat ihm in der Kindheit oft Melodien ihrer Heimat vorgesungen. Sonny Rollins selber ist 1930 in New York City geboren. Seine ersten Aufnahmen hat er 1949 gemacht. In den frühen 50ern war er ein Weggefährte unter anderem von Miles Davis. Und damit gehört er zur zweiten Bebop-Generation. Konsequenter als bis dahin jeder andere hat er die Sprache Charlie Parkers aufs Tenorsaxophon übertragen. Rasante Achtelläufe durch harmonisch entlegene Ecken, typische Figuren, die sich zu langen Gedankenketten verbinden. Der frühe Sonny Rollins klingt manchmal fast wie ein tiefer gedrehter Charlie Parker. So ist er zum dominierenden Tenoristen des Hardbop geworden. Aber das war nur der Anfang und das ist nur ein Aspekt. Auf die Frage, was ihn darüber hinaus so groß macht, wären noch viele andere zu nennen. Ich möchte es mal auf die folgenden 5 eingrenzen. Sonny Rollins hat den Rhythmus als Gestaltungselement eines Bläsersolos kultiviert. Seine Linien sitzen wie Punchlines. Mit einem einzigen wiederholten Ton konnte er enorme Spannung erzeugen. Sonny Rollins hat virtuos mit Zitaten jongliert. Damit zieht er seinen Soli manchmal geradezu eine zweite Bedeutungsebene ein. Und oft zeigt sich darin auch ein besonderer Sinn für Humor. Sonny Rollins hat dem Jazz mit selten gespielten, ursprünglich vielleicht trivialen oder skurrilen Stücken ein erweitertes Repertoire erschlossen. Sonny Rollins hat, statt sich in der Improvisation vor allem am Material der Harmoniefolgen zu orientieren, seine Soli gerne melodisch aus Themen und aus Motiven entwickelt, was es so spannend macht, ihm zuzuhören. Und Sonny Rollins ist über die Musik im engeren Sinne hinaus zu einer Ikone geworden. Durch seinen Stil, er hat zum Beispiel schon in den 60ern zeitweilig eine Irokesenfrisur getragen, durch seine radikale Überpraxis und auch indem er politisch Stellung bezogen hat, insbesondere für die Bürgerrechtsbewegung. Besonders ein Punkt von diesen 5 ist im Jazzdiskurs hängen geblieben: Sonny Rollins und die thematische Improvisation. Der Komponist und Musikwissenschaftler Gunther Schuller hat darüber 1958 einen folgenreichen Aufsatz geschrieben. Darin hat er ein Stück aus Rollins' Saxophone Colossus, den Blues Blue Seven, analysiert und den thematischen Zusammenhang der Melodien darin herausdestilliert. Das Etikett thematische Improvisation wurde im Laufe der Zeit vielleicht etwas schablonenmäßig auf ihn angewendet und Sonny Rollins selbst ging das Aufhebens darum ziemlich auf die Nerven. Aber einen Kern trifft es doch. Seine Fähigkeit nämlich, aus kleinen Ideenzellen lange interessante musikalische Gedanken zu entwickeln. Thank you. 7 aus Sonny Rollins' Saxophone Colossus von 1956. Tommy Flanagan Klavier, Doug Watkins Bass und Max Roach Schlagzeug. Saxophone Colossus gilt als eins der besten Sonny Rollins Alben. Der legendäre Status lässt sich aber eigentlich gar nicht durch einen Niveauunterschied zu seinen anderen Aufnahmen aus der Zeit rechtfertigen. Und für Rollins selber war es einfach Just Another Recording Session, eine Plattenaufnahme wie jede andere auch. Kein Wunder, denn er hat in dieser Zeit extrem viel aufgenommen. Es ist die Phase zwischen zwei entscheidenden Wendepunkten in seiner Karriere. Beide betreffen seinen persönlichen Lebenswandel. In den frühen 50ern ist er, so wie fast alle Bebop-Musiker, heroinabhängig. Das bringt ihn sogar zeitweise ins Gefängnis. Aber anders als viele Kollegen schafft er es, von der Droge loszukommen. 1955 macht er erfolgreich eine mehrmonatige Entziehungskur. Danach brennt er vor Energie und er legt sich bis ans Ende seiner Karriere ein enorm diszipliniertes Übepensum auf. Der zweite Wendepunkt kommt 1959. Da entscheidet er sich für einen temporären, letztlich fast zweijährigen Rückzug von der Szene, um täglich noch intensiver zu üben. Und zwar an einem einsamen Stammplatz auf der New Yorker Williamsburg Bridge. Die 5 Jahre dazwischen sind extrem produktiv. Fast pausenlos steht er auf Clubbühnen, ist auf Tour oder geht ins Plattenstudio. Das erste Album unter eigenem Namen nach seinem Neustart ist Sonny Rollins Plus 4. Die 4 sind Clifford Brown, Trompete, Richie Powell, Klavier, George Morrow, Bass und Max Roach, Schlagzeug. Sonny Rollins Vals Hot aus dem Album Sonny Rollins Plus 4. Der Trompeter war Clifford Brown. Leider müssen wir uns, so wie aus einigen Stücken hier in SWR Kultur Jazz heute, ausblenden. Denn viele Sonny Rollins Aufnahmen aus dieser Zeit sind 7 oder 8 Minuten lang, manche sogar 11 oder 12. Waltz Hot war zwar nicht der erste Jazz-Walzer, aber eins der frühen Jazzstücke im Dreivierteltakt. Max Roach, der Schlagzeuger, soll das Spiel in diesem ungeraden Metrum für die Aufnahme die ganze Nacht vorher geübt haben. 10 Jahre später hat er dann selber ein Stück mit dem Titel The Drum Also Waltzes aufgenommen. Auch da war das noch keine Selbstverständlichkeit. Die Band, die hier als Sonny Rollins Plus vorgespielt hat, war eigentlich das Max Roach Clifford Brown Quintett, in dem Sonny Rollins Mitglied war. Eine der definitiven Kombos des Hard Bop. Aus formalen Gründen ist das Album unter Rollins Namen aufgenommen worden und er hat auch die 2 Originalkompositionen dazu beigesteuert. Noch ein berühmtes Rollins-Album von 1956 ist Tenor Madness. Auch hier ist Sonny Rollins mit einer bereits eingespielten Band bzw. Rhythmusgruppe zu hören, nämlich der des Miles Davis Quintetts. Red Garland, Klavier, Paul Chambers, Bass und Philly Joe Jones, Schlagzeug. Historisch wichtig ist dieses Album, weil es die einzige auf Platte dokumentierte Begegnung von Sonny Rollins und John Coltrane enthält, den 2 meistdiskutierten jungen Tenoristen der Zeit. Diese Begegnung geschieht im Titelblues, aber der ist mit über 12 Minuten zu lang für einen angemessenen Einblick hier. Hier ist stattdessen ein anderes Stück aus dem Album, das Rollins auch als großen Balladenspieler zeigt, mit vollem sinnlichem Ton, hörbar inspiriert von seinem frühen Vorbild, dem großen Swing-Saxophonisten Coleman Hawkins, My Reverie. Thank you. SWR Kultur Jazz mit einer Sendung über Sonny Rollins Aufnahmen der 50er Jahre. Das hier war ein Stück aus dem Album Tenor Madness von 1956. Eins der berühmten Sonny Rollins Alben aus dieser Zeit fällt etwas aus der Reihe, weil es nicht wie die anderen alle in New York entstanden ist, sondern an der Westküste. Darauf bezieht sich der Titel Way Out West. Außerdem bezieht sich dieser Titel auch auf das Repertoire. Sonny Rollins hatte dafür nämlich einige Western-Songs ausgewählt. Nicht das Übliche für einen New Yorker Jazzmusiker und schon das eine Extravaganz. Was dem Ganzen aber die Krone aufgesetzt und das Album so bekannt gemacht hat, ist das Coverfoto. Dafür posiert Sonny Rollins mit Cowboy-Hut und Revolvergürtel in einer typischen Western-Landschaft. Der Fotograf William Claxton hatte ihn dazu überredet. Nach anfänglich belustigten Reaktionen im Kollegenkreis wurde das Bild ikonisch. Musikalisch ist das Album längst nicht nur wegen des Repertoires bemerkenswert. Es ist auch, damals noch ungewöhnlich, ein Album ohne Harmonieinstrument, besetzt nur mit Saxophon, Bass und Schlagzeug. Später hat Sonny Rollins unter anderem seine berühmte Freedom Suite in so einer Besetzung aufgenommen. Sie wurde der Prototyp für das später von vielen Kollegen genutzte Format Power Trio. Auf Way Out West geht's vom Energielevel aber noch etwas zurückhaltender zu. Bass spielt hier Ray Brown, Schlagzeug Shelly Manne. Für das nächste Stück wollte Rollins von Shelly Manne, dass er am Anfang das Geklapper von Pferdehufen imitiert. Das macht der mit seinen Trommelstöcken auf einem Holzblock. Das Stück ist das Titellied aus einem Western mit Bing Crosby aus dem Jahr 1936, I'm an Old Cowhand. We'll be right back. I'm an Old Cowhand, eins der im Jazz abwegigeren Stücke mit fast trivialem Thema, so wie Sonny Rollins sie geliebt hat. Gern hat er dabei mit seinen Soli auf den Themen und Melodien geradezu herumgekaut. An der Besetzung Tenorsaxophon, Bass, Schlagzeug hat Sonny Rollins seitdem Gefallen gefunden. Es ist auch die Besetzung auf einem Live-Album, das ebenfalls Legendenstatus erreicht hat, A Night at the Village Vanguard von 1957. Die Entstehung zeigt ein typisches Muster für Rollins. Er war berüchtigt dafür, ein Repertoire bis zum Exzess zu üben, dann aber manchmal im Konzert oder im Studio in letzter Minute alles umzuschmeißen und komplett andere Stücke zu wählen. So war es auch hier. Es gab keine Setlist. Die Stückauswahl hat er spontan auf der Bühne festgelegt. Und hier kam noch dazu, dass zwar der Aufnahmetermin stand, aber bis kurz vorher überhaupt nicht klar war, wer spielen würde. Und sogar während des Gigs noch, er bestand aus 3 Sets, 2 tagsüber, 1 abends, während des Gigs noch hat Sonny Rollins seine Begleitmusiker komplett ausgewechselt. Eröffnet hat er mit Donald Bailey, Bass, und Pete Sims, La Rocca, Schlagzeug. Am Abend waren seine Begleiter dann der Bassist Wilbur Ware und der Schlagzeuger Elvin Jones. Elvin Jones war nicht nur rein zufällig vor Ort und vom plötzlichen Engagement ganz überrumpelt, er hatte auch noch nach Konzertbeginn gar keine Ahnung davon, dass der Abend für Blue Note Records aufgenommen wird. Chaotische Voraussetzungen, aber das Ergebnis ist erstklassige Musik. Das Album wurde die erste Live-Aufnahme im berühmten Jazzclub Village Vanguard überhaupt. Zahllose andere Musiker sind dann nachgezogen und haben dort teilweise sehr bekannte Live-Alben aufgenommen. Hier ist aus A Night at the Village Vanguard Stryver's Row, ein Rollins-Original. Soweit in Jazz auf SWR Kultur heute Saxophone Colossus, Sonny Rollins Meisterwerke aus den 1950ern. Sonny Rollins ist am 25. Mai dieses Jahres gestorben, übermorgen wäre er 96 geworden. Sein Ruhm wird nachleben, solange es Jazz gibt, auch dank dieser klassischen Alben, davon bin ich überzeugt. Mein Name ist Odilo Klausnitzer, danke fürs Zuhören. Thank you.
Musik.